Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Waterpolo Weeklies, eurem wöchentlichen Update aus der Welt des Wasserballs. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diese Woche wird es vor allen Dingen international spannend, denn im Mittelpunkt steht diesmal ja der deutsche Nachwuchs und da war in den letzten Tagen und Wochen wirklich einiges los. U16-Weltmeisterschaften sind durch, genauso wie die Europameisterschaften der U20-Frauen. Wir ziehen also eine kleine Bilanz, was bleibt hängen, wo stehen die deutschen Teams und danach schauen wir nach Bulgarien, dort läuft nämlich gerade die Europameisterschaft der U20-Herren, sagen wir mal so, die deutsche Gruppe hat es wirklich in sich, auch darüber haben wir im letzten Weekly schon kurz berichtet mit Montenegro, Spanien und Serbien. Viel schlimmer, sage ich mal, auf dem Papier hätte die Gruppe nicht kommen können. Ja, und danach gibt es nochmal ein ganz kurzes Thema, was wir auch in den letzten Tagen und Wochen bei den internationalen Turnieren festgestellt haben, nämlich den TPI, den Tournament Performance Index. Und ja, wir schauen einmal ganz kurz drauf, was hat es mit diesem TPI Index auf sich, wie funktioniert das, ist es tatsächlich gerechter, wird es dadurch nur noch unnötig komplizierter, darauf gehen wir einmal ganz kurz ein, aber davor, ja, bevor wir jetzt hier zu sehr in die Mathematik und in die Formeln und ins Ranking abtauchen, geht's los mit den Schlagzeilen. Waterpolo Weekly. Waterpolo Weekly. Ja, die Schlagzeilen beginnen natürlich, wie eben schon erwähnt, mit den deutschen Nachwuchsteams, denn es liegen international wirklich intensive Wochen hinter den Mannschaften. Die U16-Herren beendete die Weltmeisterschaft nach dem abschließenden 10:5. Erfolg gegen Australien, abschließend auf Platz 13. Die U16-Frauen schließen die Weltmeisterschaft auf Platz 18 ab und auch die Europameisterschaft der U20 ist inzwischen beendet und Deutschland gewinnt dort zum Schluss mit 13:11 gegen die Türkei und beendet das Turnier ebenfalls auf Platz 13. So, und während diese Turniere aber bereits, ja wie gesagt, Geschichte sind, stecken die U20-Herren gerade mittendrin und nach dem ersten umkämpften 13:16 gegen Montenegro folgte heute im Spiel gegen Serbien eine Niederlage mit 13:22. Ja, und als wäre die Gruppe nicht, wie gesagt, schon schwer genug mit den ersten beiden Spielen, kommt jetzt auch noch Spanien. Und außerdem sprechen wir auch in diesem Turnier unter anderem wieder über den Tournament Performance Index, wie eben schon eingangs erwähnt, den TPI und die Frage, wie kompliziert denn ein Turniermodus wirklich sein darf. Und wir starten gleich mit dem kurzen Rückblick auf die Turniere, die inzwischen abgeschlossen sind. Ja, lasst uns loslegen mit der U16-Herren-Nationalmannschaft. Über den Start und über den Verlauf der Weltmeisterschaft hatten wir im letzten Weekly ja schon berichtet mit dem 19:1 gegen Uruguay ins Turnier gestartet und dann gegen die USA mit 8:12 unterlegen. Aber danach folgten, wie gesagt, weitere Turnier- und Platzierungsspiele. Für die Bilanz ist aber vor allen Dingen wichtig, Deutschland konnte die Weltmeisterschaft mit einem ja, guten Gefühl, mit einem Sieg zum Schluss beenden. Abschließend konnte man im Spiel um Platz 13 gegen Australien sich ja, deutlich mit 10:5 durchsetzen und wie gesagt mit dem Platz 13 die Weltmeisterschaft der U16-Nachwuchsmannschaft der Herren beenden. So, nach vielen Spielen in den Tagen nimmt die Mannschaft natürlich ja, durch das abschließende 10:5 gegen Australien, denke ich mal, ein sehr gutes Gefühl mit. Weltmeister wurde übrigens Gastgeber Kroatien, die auch im Finale sich mit 10:7 gegen Spanien durchsetzen konnten. Weiter geht's mit der Weltmeisterschaft der U16-Frauen und hier schloss die deutsche Damen-Nationalmannschaft der U16 das Turnier auf Platz 18 ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, Rang 18 klingt im ersten Moment erstmal deutlich anders als Platz 13 bei den Herren, wie zuvor schon erwähnt, aber gerade bei einer U16-Weltmeisterschaft denke ich mal, geht die reine Beurteilung eines Turniers über den abschließenden Platz dann Ja, vielleicht so ein bisschen in Schieflage. Gerade in der Altersklasse geht es halt darum, viel Erfahrung zu sammeln, vor allen Dingen auch internationale Erfahrung und ja, Härte zu sammeln, gegen erfahrene Spielerinnen und Spieler zu spielen, unterschiedliche Systeme mit Drucksituationen umzugehen, enge Spiele zu gestalten, unterschiedliche Spielstile, Gegnerinnen aus unterschiedlichsten Wasserballschulen mit unterschiedlichsten Philosophien. Und natürlich auch da bleibt festzuhalten, dass der Abstand zu führende Nation aktuell logischerweise noch vorhanden ist. Richtig spannend wird es aber dann natürlich in den nächsten Jahren, ja, welche Spielerin es denn wirklich dann auch in die nächsthöhere Nationalmannschaft der Damen dort schaffen, den nächsten Schritt zu machen. Wen sehen wir beispielsweise ja in der U18 oder auch in der U20 oder dann irgendwann auch in der A-Nationalmannschaft der Damen wieder? Für den Moment bleibt aber, denke ich mal, erstmal festzuhalten, Platz 18 für die deutsche U16 Frauennationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Wie gesagt, unter dem Strich sollte man den abschließenden Rang jetzt nicht überbewerten. Da spielen ja, wie die erwähnten Faktoren, denke ich mal, auch noch wichtig mit rein. So, zu guter Letzt haben wir dann noch die U20-Damen-Nationalmannschaft, eine Klasse höher. Und ja, auch die deutsche U20-Damen-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Portugal sich zu Beginn des Turniers mit 16:5 gegen Malta durchsetzen können. In den Überkreuzspielen dann gegen die Ukraine auch eine starke Leistung zeigen können und dort auch mit 15:4 gewinnen können. Dann gab es anschließend auch hier die Platzierungsspiele und auch hier konnte die, ja, deutsche Mannschaft ihr Turnier mit einem Erfolgserlebnis beenden. Im letzten Spiel traf man dabei auf die Türkei und die Partie war ja deutlich enger als die vorher genannten gegen Malta und auch gegen die Ukraine. Schlussendlich konnte man hier im letzten Spiel des Turniers gegen die Türkei mit 13:11 gewinnen. Damit beendet die deutsche U20 Frauennationalmannschaft die Europameisterschaft auf Platz 13. Aber auch hier gilt, die Platzierung ist, wie gesagt, das eine. Mindestens genauso interessant ist aber auch hier die Frage, wie viel von den Spielerinnen dieses Jahrgangs dann in den kommenden Jahren ja, den nächsten Schritt schaffen. Erfolgreiche Nachwuchsarbeit zeigt sich eben ja erfahrungsgemäß nicht nur an einer reinen Platzierung in einem einzelnen Sommerturnier. Spannend ist eben auch, wer bleibt dran, wer schafft den nächsten Schritt, wer kommt irgendwann dauerhaft im Erwachsenenbereich an. Und ja, das ist dann das Thema, was wir sicherlich auch in einer der kommenden Ausgaben des Weeklies nochmal ruhig etwas ausführlicher besprechen und beleuchten werden. So, damit haben wir einmal die bereits abgeschlossenen Turniere einmal sortiert. U16 Herren Platz 13, U16 bei den Frauen Platz 18 und die U20 Nationalmannschaft der Frauen Platz 13. Jetzt kommen wir aber zu der Mannschaft, die noch mitten im Turnier steckt, nämlich die U20 Herren-Nationalmannschaft. Und hier hatten wir ja schon im letzten Weekly über die Auslosung und über die besagte Hammergruppe berichtet mit Montenegro, Serbien und Spanien. Und dass das, denke ich mal, nicht übertrieben oder untertrieben war, hat sich dann auch schon in den ersten beiden Spielen gezeigt. Das erste Spiel gegen Montenegro lief von Anfang an, sage ich mal, im ersten Moment nicht so richtig gut. Man geriet relativ früh mit 0:5 in Rückstand, kämpfte sich dann aber wieder über in die Partie auf 7:8 heran. Am Ende setzte sich dort aber Montenegro mit 16:13 durch. Steht ja nichtsdestotrotz jetzt eine Niederlage erstmal dann im ersten Spiel gegen Montenegro zu Buche. Aber dass man eben nach dem 0:5 am Anfang so gegen so einen schweren Gegner dann auch wieder zurückgekommen ist, das sagt eben auch schon einiges Positives aus. Man hat nicht aufgegeben, sie haben Lösungen wirklich gefunden, und sie haben halt gezeigt, dass auch gegen internationale Gegner, auch wenn es schlechte oder negative, nicht so gute Phasen gibt, Deutschland absolut mit diesen Nationen mithalten kann. Dann durchatmen kannte man jetzt kaum, denn einen Tag später kam schon der nächste Hochkaräter mit Serbien und auch da war relativ schnell klar, welche Qualität eben hier auf der anderen Seite des Beckens einem gegenübersteht. Serbien gewann hier das erste Viertel mit 6:3. Zur Halbzeit stand es dann 5:11. Deutschland blieb aber auch in der zweiten Hälfte aktiv, offensiv durchaus gefährlich und erzielte eben auch noch zahlreiche Treffer. Am Ende eben leider auch wieder eine Niederlage. Am Ende stand es 22:13 für Serbien. Aber nach zwei Spielen und zwei Niederlagen eben gegen Montenegro und gegen Serbien, auch hier muss man das Ganze natürlich dann auch ein bisschen einordnen. Man musste von vornherein, dass es eine Hammergruppe war. Das erste Spiel gegen Montenegro denkbar eng, auch gegen Serbien mit 13-22. Auch hier waren viele, viele gute Ansätze dabei. Aber genau solche Spiele liefern eben dann auch die nötigen, ja, Fortschritte und Erkenntnisse, um eben auch auf dem internationalen Parkett sich weiterentwickeln zu können. Aber dann gibt es natürlich dann auch das dritte Spiel. Auch hier wartet mit Spanien dann ein denkbar großer, ja, Name im europäischen Wasserball. Auch hier das dritte Spiel innerhalb von 3 Tagen. Auch hier bleibt abzuwarten gegen solch einen Gegner, wie die Mannschaft dann reagieren kann, welche Reaktionen die Mannschaft auch nach den schweren ersten beiden Spielen gegen Serbien und gegen Montenegro zeigt. Ob sie auch da wieder in der Lage ist, positiv nach vorne zu spielen, Lösungen zu finden und den Gegner auch hier wieder vor Probleme zu stellen. Auch hier werden wir dann im nächsten Weekly drüber berichten. So, damit schließen wir erstmal den Nachwuchsblock der deutschen Nationalmannschaften ab. Von reinen Ergebnissen, Platzierungen, Hammergruppen und so weiter kommen wir jetzt zu einem Thema, was ich eben schon mal angedeutet oder angesprochen habe, nämlich den Tournament Performance Index, kurz den TPI oder TPI. Was steckt dahinter? Warum gibt es dieses System überhaupt? Vor allen Dingen, ist es wirklich fairer oder macht es das Ganze nur noch unnötig kompliziert? Und genau das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Also, TPI, der Tournament Performance Index. Bevor wir uns ganz kurz darüber unterhalten und beurteilen, müssen wir einmal ganz kurz erklären, was ist eigentlich dieser TPI? Mag sein, dass da jetzt vielleicht das ein oder andere noch nicht vollends übergegangen ist. Ich versuche es einmal ganz kurz zu erklären. Und das Problem kennt eigentlich jeder, der vielleicht schon mal ein großes Nachwuchsturnier verfolgt hat, dass Leistungsunterschiede zwischen den teilnehmenden Mannschaften natürlich enorm groß sein können. Und die eine Mannschaft eventuell erwischt eine relativ ausgeglichene Gruppe mit 3 starken Gegnern. Der andere trifft vielleicht auf deutlich schwächere Mannschaften und gewinnt die Spiele entsprechend deutlich klarer und höher. Und wenn man jetzt danach nur Siege und Tordifferenzen vergleicht, wird es schnell schief oder kann es schief wahrgenommen werden, denn ein 20-5 beispielsweise gegen einen schwächeren Gegner ist sportlich ja nicht automatisch mehr wert als ein 12-10 gegen eben ein besseres Team im Turnier. Und genau an dieser Stelle setzt oder soll der TPI ansetzen und die Idee dazu lautet einfach oder vereinfacht dargestellt, ein Ergebnis braucht eben einen Kontext, ja. Also es soll nicht nur zählen, ob eine Mannschaft gewinnt oder verliert, sondern auch, wie deutlich war das Ergebnis, was erzielt wurde und wie stark war eigentlich der Gegner, gegen den hier gespielt wurde. Und bis hierhin kann man, glaube ich, vielleicht durchaus sagen, okay, das klingt einigermaßen noch logisch. Vereinfacht gesagt bekommt jedes Spiel eine Art Bewertung, also ein sogenanntes Match-Rating. Und in diesem Match-Rating fließen eben verschiedene Faktoren zusätzlich ein zu dem eigentlichen Ergebnissen. Da fließen beispielsweise Dinge ein, eben wie das Ergebnis, wie die Tordifferenz, die Stärke des Gegners. Dann spielt beispielsweise noch die Tordifferenz eine Rolle. Ein deutlicher Sieg wird also anders bewertet als ein knapper Sieg. Eine knappe Niederlage wiederum anders als eine deutliche Niederlage. Zusätzlich kommt aber eben noch ein weiterer Faktor dazu, nämlich die Stärke bzw. die Einstufung des Gegners. Also das bedeutet beispielsweise, dass ein gutes Ergebnis gegen eine starke Mannschaft kann also mehr wert sein als das gleiche Ergebnis gegen ein Team, das niedriger eingestuft wurde. Also aus dieser Bewertung entsteht am Ende eben der Tournament Performance Index und daraus entsteht dann quasi eine oder soll eine gerechtere Bewertung dieser jeweiligen Ergebnisse stattfinden. Und damit kann man eben Mannschaften vergleichen, auch wenn sie vorher nicht unbedingt miteinander oder gegeneinander gespielt haben. Und das war eben gerade bei der U16-Weltmeisterschaft interessant zu sehen. Da waren ja 36 Mannschaften am Start. Alle Mannschaften bestritten zunächst erstmal 3 Spiele und danach musste aus diesen Ergebnissen eine gemeinsame Rangliste erstellt werden oder entstehen. Und genau dafür wurde dieser TPI eben genutzt. Und grundsätzlich, also die Grundidee, denke ich mal, ist ja gar nicht falsch, dass man das Ganze vielleicht mal neu überdenkt und bearbeitet und da gewisse Dinge einfließen lässt. Denn das klassische Gruppensystem ist wenn man es unter dem Strich objektiv betrachtet, auch nicht immer unbedingt nur fair. Und die Auslosung spielt hier eben auch eine Riesenrolle. Und ja, wer einen schwachen Gegner in der Gruppe hat, kann seine Tordifferenz massiv verbessern. Eine andere Mannschaft spielt beispielsweise dreimal gegen starke Gegner, liefert dreimal eine gute Leistung ab und steht am Ende eben trotzdem schlechter da. Und der TPI versucht genau eben dieses Problem zu lösen oder dafür eine Lösung anzubieten. Er möchte eben Ergebnisse vergleichbarer machen. Und er versucht eben die Stärke der Gegner oder des jeweiligen Gegners in den Partien mit einzubeziehen. Das ist zunächst einmal ja, ein nachvollziehbarer Ansatz, aber jetzt kommt eben das große Aber, denn genau hier wird es schwierig, denn Sport lebt eben auch davon, gerade eben so Randsportarten wie der Wasserball, dass man es eben schnell versteht, was eben auch gerade passiert. Gewinne ich ein Spiel, bekomme ich Punkte, bekomme ich keine Punkte, wie viele Punkte bekomme ich, gucke ich auf eine Tabelle, weiß ich genau, wo ich stehe, wie viele Spiele ich noch habe, gegen wen ich spiele, wie viele Tore brauche ich eventuell, wie sieht es mit der Tordifferenz aus, muss ich gewinnen, kann ich mir ein Unentschieden leisten vielleicht, all das geht ja auch in so eine Turnier- und Spielplanung mit rein und der TPI sieht das eben oder mit dem TPI sieht das eben ein bisschen anders aus, denn das eigene Ergebnis reicht plötzlich nicht mehr unbedingt aus, ich muss wissen, wie stark mein Gegner ist, wie stark wird er eingestuft, welche Punkte bringt mir die Tordifferenz, was passiert gleichzeitig bei den anderen Spielen unter Umständen, wie verändern die Ergebnisse wiederum das Ranking, was genau macht es eben so kompliziert, ja, und das macht es eben nicht gerade sehr einfach, zum einen dieses Prinzip des TPIs zu verstehen, aber ist auch eben allen plausibel rüberzubringen und zu kommunizieren und ich glaube, das ist genau der Punkt, der vielleicht in der Vergangenheit bisher mit diesem TPI ja nicht so gut gelaufen ist, eben diese Kommunikation des Ganzen. Und ja, es bleibt abzuwarten, wie sich dieser TPI entwickelt. Beispielsweise das Beispiel Montenegro, ja, bei der U16-Weltmeisterschaft war da eben auch ja ein Beispiel, was man da jetzt eben für anführen könnte, wie ungewöhnlich dieses System dann eben wirken kann. Montenegro hatte dann nach dem entsprechenden Turnierphase eben eine ja extrem starke Tordifferenz und trotzdem bedeutete das am Ende eben nicht automatisch Platz 1 im TPA-Ranking, denn andere Mannschaften konnten sich höher einstufen, weil ihre Ergebnisse gegen stärker bewertete Gegner im System eben mehr Gewicht hatten und mathematisch sich da eben ein bisschen was anderes ergeben hat. Genau dafür wurde der TPI schließlich entwickelt. Und ja, aus dieser Warte heraus, aus der Sicht des Zuschauers, entsteht eben trotzdem die Frage, wie kann eine Mannschaft ihre Spiele derart deutlich gewinnen und trotzdem hinter anderen Mannschaften stehen? Und das ist eben keine Frage, die sich nur dem ja dem Zuschauer eben dann stellt, dem neutralen Zuschauer, sondern eben auch den allen Beteiligten, den Spielerinnen, den Spielern, den Trainern, den Betreuern in den Verbänden. Und ja, das, wenn man jetzt die Frage nicht mit ein paar Sätzen beantworten kann, eben in Hinsicht der Kommunikation über diesen TPI, dann hat man eben ein Problem, was dann eben zur Nicht-Akzeptanz oder zur Ablehnung führt, weil es dementsprechend eben ja nicht anständig kommuniziert wurde. So, genau das ist aber dann der Punkt, wo ich euch gerne sehr gerne mit ins Boot holen würde und euch fragen würde, was haltet ihr von diesem TPI, von dem Tournament Performance Index? Findet ihr das grundsätzlich gut? Sagt ihr, das ist totaler Mist, totaler Tinnef, das können wir gleich wieder vergessen? Oder was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir gerne, schickt mir eure Sprachnachrichten. Gerne baue ich das auch in die nächsten Ausgaben des Weeklies mit ein. Lasst mir gerne euer Feedback dazu zukommen zum Thema TPI. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Wie beurteilt ihr die aktuelle ja, Entwicklung zu dieser neuen Art der Bewertung? So, damit packen wir aber auch den Taschenrechner für diese Woche erstmal wieder weg, schauen in den nächsten Ausgaben des Waterpolo Weeklies dann auch wieder verstärkt nach dem kleinen Ausritt jetzt in die internationale Wasserballwelt des deutschen Nachwuchswasserballs wieder verstärkt in Richtung Deutsche Wasserball-Bundesliga, schauen auch da dann wieder vermehrt auf den Transfermarkt, was haben nach dem ASC Duisburg vielleicht auch andere Vereine gemacht, die Kaderplanung nimmt bei dem einen oder anderen vielleicht auch konkretere Formen an, es geht in die Vorbereitung, die Wechsel in der deutschen Bundesliga sind dann auch vielleicht einen Schritt weiter bei den nächsten Ausgaben des Weeklies. Also nächste Woche oder die nächsten Wochen können auch wieder wird mit Sicherheit wieder der Schwerpunkt dann so ein bisschen weiter wieder in Richtung Wasser bei Bundesliga gehen. Und nichtsdestotrotz werfen wir aber auch in den nächsten Ausgaben des Weeklies dann einen kleinen Rückblick wieder auf die noch laufenden Nachwuchsturniere des Sommers und hier insbesondere auf die U20-Weltmeisterschaft der Herren. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Waterpolo Weeklies. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Wie gesagt, schickt mir gerne euer Feedback, eure Meinung zum Thema TPI. Ist das gut? Ist das schlecht? Was haltet ihr davon? Lasst es mich gerne wissen. Wir bauen es gerne in den Weekly mit ein. Vielleicht bekommen wir es ja auch über lange Sicht mal hin, jemanden von der World Aquatics hier in den eigentlich regulären Podcast zu bekommen. Vielleicht erfahren wir dann ja noch ein bisschen mehr. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, wenn ihr den Weekly und den Podcast natürlich auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, you name it, abonniert. Leitet ihn gerne weiter, teilt ihn, kommentiert ihn, macht es möglichst zu einem breiten Format, nehmt dran teil, beteiligt euch gerne aktiv und der Waterpolo Weekly soll eben auch von euren Themen leben. Wenn ihr also Transfers habt, Turniere habt, spannende Geschichten, lasst es mich wissen. Wir bauen es jederzeit gerne mit ein und genauso interessiert mich natürlich, wie gesagt, euer Feedback generell. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis nächste Woche und wir hören uns im Waterpolo Weekly. And remember, Waterpolo is more than just a game. Get the insights.